Hallo und herzlich willkommen zu T3N Ketchup. Mein Name ist Kasper von Alverden und mir live zugeschaltet ist
Stella Sophie Wojcak. Moin.
Moin. Diesmal haben wir das Intro nur einmal gehört. Eben gerade hat es schon beim ersten Aufnehmen nicht geklappt, aber technisch sind wir jetzt vorbereitet. Wir sind zugeschaltet. Wir sehen uns, wir hören uns auch, genauso wie wir das brauchen. Danke, dass Elli und du vergangene Woche eingesprungen seid. Ich bin ja relativ spontan zu einem Vortrag gebeten worden. Ich musste über KI und Journalismus was erzählen und bin für unseren lieben Kollegen Marcel eingesprungen, der durch die Deutsche Bahn leider nicht an dieser Vorlesung teilnehmen konnte.
Wenn du das jetzt gerade schon so erwähnt hast, würdest du uns da einmal kurz eine Zusammenfassung geben, was vielleicht so deine Kernaussage war? KI und Journalismus ist ja erstmal ein breites Gebiet.
Ja, also die Kernaussage runtergebrochen ist, dass KI oder vor allem diese Sprachmodelle, über die wir ja auch schon mehrfach in Ketchup gesprochen haben, den Journalismus natürlich beeinflussen werden. Also das wird klar uns Aufgaben abnehmen, beziehungsweise es wird gewisse Dinge Journalismus verändern, tut's ja auch schon. Also dieser berühmte Fußball-Zusammenfassungsberichterstattung von der Kreisliga, der ist oft tatsächlich schon durch künstliche Intelligenz erzeugt, da sitzt niemand mehr und schreibt das händisch. Es ist halt die Frage, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten uns jetzt damit beschäftigen, ob wir das dann nicht trotzdem zum Guten wenden können, weil ich glaube nämlich persönlich, und dann müssen unsere Hörerinnen und Hörer auch mal sagen, ob die das auch so sehen, ich werde erstmal noch lange mich freuen, wenn ein Mensch einen Artikel schreibt und nicht eine KI, weil die ist zum Beispiel nicht kreativ, findet keine neuen Themen, kann auch noch nicht so recherchieren wie wir. Also mal gucken, was da so auf uns zukommt, aber noch bin ich zuversichtlich und guter Dinge.
Und noch sprechen wir das hier auch alles selbst.
Richtig, wir sind echt, wir sind live.
Und immer echt auch unser Fail der Woche.
Genau, und KI im Journalismus ist für mich keiner, aber wir haben diesmal was anderes rausgesucht, was, ja, es geht in Richtung Pizza, so viel kann ich schon mal spoilern.
Der Fail der Woche.
Es geht nicht nur in Richtung Pizza, es geht um Pizza.
Richtig. Es geht um Pizza. Du hast diesen Fail mitgebracht. Es ist eigentlich kein Pizza-Fail, was schlimm wäre, sondern es ist ein Marketing-Fail. Worum geht es? Was hat das mit Pizza zu tun und was hat das mit Marketing zu tun?
Es geht um die Pizzakette Hell in Neuseeland. Und zwar haben die sich überlegt, dieses ganze Modell Buy Now, Pay Later mal ad absurdum zu führen. Und zwar damit, dass du eine Bestellung aufgeben kannst und die musst du dann erst bezahlen, wenn du verstorben bist. Da musst du dann auch ein Online-Dokument unterzeichnen. Das heißt, deine Pizza-Bestellung, eine einzige, begleitet dich bis unter die Erde.
Okay, also nur um das nochmal. Also das normale Buy Now, Pay Later wäre ja, dass ich zum Beispiel nach 30 Tagen bezahle. Also ich bestelle jetzt eine Pizza, sage, das ist mir gerade zu teuer. Ich möchte, dass das in 30 Tagen abgebucht wird und nach 30 Tagen wird es dann eingezogen. Diese Pizzakette genau. Hat sich jetzt ein bisschen was anderes überlegt. Die haben gesagt, nach dem Tod? Wie soll das denn funktionieren?
Das, wie ich das eben kurz angeschnitten hatte, soll damit funktionieren, dass du eben ein Online-Dokument unterzeichnest und da dann eben diese Summe, um die es dann geht, je nachdem, welche Bestellung du getätigt hast, später bezahlst. Das heißt, wenn du nicht mehr lebst, wird sie vereinfacht gesagt von deinem Testament abgezogen. Jetzt müsste natürlich das Testament dementsprechend auch bestehen, dass du die Pizza bezahlen kannst. Also wie genau das rechtlich im Detail aussieht, das weiß ich leider nicht. Es können auch nicht alle Leute nutzen. Also nicht jeder Kunde, nicht jeder Kundin dieser Pizzakette kann das Ganze nutzen, sondern es sind in Neuseeland 666 Leute. Ja, die Zahl des Teufels, Pizza from Hell, zieht sich durch. Also es ist auf jeden Fall durchdacht. Ganze Kampagne. Und das Ganze soll auch in Australien angeboten werden. Interessierte, die können sich dann eben über die entsprechende Webseite quasi bewerben. Da musst du deinen Namen angeben und dann wirst du ausgelost und ja, kannst eine Bestellung tätigen, die dich so gesehen, dass deine Pizza, die verfolgt dich bis über dein Lebensende
über
hinaus.
Dein Lebensende. Jetzt ist das ja vielleicht makaber, vielleicht, also für einige, aber wieso ist das unter Umständen ein Fail? Wir haben da vorher auch schon so ein bisschen diskutiert, was daran ein Fail sein könnte. Du hast aber ganz klar gesagt, das ist für dich ein Fail. Wieso ist das ein Fail?
Die Meinungen gehen da auch bei uns in der Redaktion auseinander. Es gibt auch die Partei, die sagt, das ist geniales Marketing. Ich kann es auch nachvollziehen, weil der Ansatz ist zu sagen, wir führen dieses Modell Buy Now, Pay Later, was eben bei vielen auch zu Schulden führt, und zwar zu verdammt hohen Schulden, insbesondere bei jungen Menschen, die sie dann ihr Leben lang mit sich rumschleppen. Das führen wir ad absurdum, weil wir finden, Lebensmittel, dafür sollte man sich doch nicht verschulden, nicht in der Höhe, und wir haben überhaupt gar keinen Bock, mit irgendwelchen Anbietern von Buy Now, Pay Later hier zusammenzuarbeiten. Das ist ja so die Aussage dahinter. Kann ich ja soweit nachvollziehen, in Ordnung. Aber trotzdem, 666 Leute verschulden sich so gesehen für nach ihrem Tod. Und auch wenn es nur eine Bestellung ist, finde ich, ist das trotzdem, auch wenn man darüber schmunzeln kann und Pizza from Hell und ist ja nur eine Bestellung und wir ändern hier das Testament und ja, aber trotzdem hat sich damit ein Mensch für nach seinem Tod für eine Pizza oder vielleicht lass es zwei Pizzen, wie auch immer die Bestellung dann aussieht, verschuldet. Und das finde ich, das mag vielleicht am Anfang ganz witzig klingen, aber ich finde die Aussage ehrlich gesagt auch nicht so wunderschön. Und wenn du als Unternehmen sagen möchtest, ich habe ein Problem mit Buy Now Pay Later, dann biet es nicht an. Das macht dazu eine Kampagne, das kann ich alles nachvollziehen. Aber dann überleg dir doch vielleicht auch, wie du Personen helfen kannst, die in so eine Schuldenfalle gerutscht sind und einfach gerne Pizza essen. Also ich finde das, dieses Ganze, du verschuldest dich für nach deinem Tod, weil du verschuldest dich trotzdem. Du kriegst ja die Pizza nicht geschenkt.
Für mich hat das auch insofern einen Fail-Charakter, weil, also es geht ja jetzt um diese Buy Now, Pay Later. Ich komme immer durcheinander. Pay Now, ja, Buy Later.
Das Ganze hat übrigens auch, sie haben dafür auch einen passenden Namen, Afterlife Pay. Das spricht sich so gut aus, das klingt ehrlich gesagt, das klingt wirklich wie aus der Hölle, so als die neue Zahlungsmethode. So, Summe X kann man dann auch einfach mit dem Testament begleichen.
Ja, das Problem, was ich halt auch sehe, ist, da wird ein Punkt angesprochen, der auch gar nicht thematisiert wird, der aber auch ein großes Problem ist, nämlich, dass Nachkommen durchaus ein Problem haben können, wenn ihre Eltern oder Großeltern zum Beispiel hoch verschuldet sind, weil man auch Schulden erben kann. Also klar, man kann natürlich ein Erbe ausschlagen und solche Dinge, aber auch das ist eine hochkomplexe Geschichte. Und im Testament dann irgendwie festzulegen, dass ein Pizzadienst irgendwie was noch bekommt, eigentlich hätte man da ja auch das Thema nochmal aufgreifen können. Und auch, wie du sagst, es ist ja niemandem geholfen. Es ist ja keine echte Aktion gegen dieses Ding. Es ist eigentlich nur obendraufsetzen über die Debatte, die seit ein paar Wochen und Monaten im Internet herrscht und dann irgendwie so mit so ein bisschen Marketing sich obendraufsetzen. Ja.
Also es polarisiert, das merkt man ja. Und damit ist vielleicht auch dieser Marketing-Sinn erfüllt, zu sagen, hier, wir wollen damit Aufmerksamkeit erzeugen. Das haben sie auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, es ist natürlich auch durchdacht mit 666, alles klar. Trotzdem, ich finde es echt fragwürdig.
Okay, gut. Damit können wir da, glaube ich, einen Punkt drunter machen. Du wirst dich nicht um eine dieser 666 Pizzen bewerben, glaube ich.
Nee, ich kann ja auch gar nicht. Ich bin ja überhaupt gar nicht in Neuseeland. Ich sitze hier in Hannover und ja, ich habe auch natürlich eine kritische Meinung zu Buy Now, Pay Later, aber ich esse auch gerne Pizza. Also das ist mir kein Fail gegen Pizza. Wir haben auch noch, also ich zumindest habe noch nie Pizza der Firma gegessen. Die könnte ich jetzt auch nicht bewerten. Kasper, wie ist es bei dir?
Pizza rettet eh die Welt. Nee, ich habe von Hell Pizza vorher nie was gehört und ich werde danach wahrscheinlich auch nichts hören, weil in Neuseeland Pizza essen, ob das nochmal passiert, weiß ich nicht. Aber wenn, lasse ich es euch wissen, falls ich das irgendwie hinkriegen sollte.
Dann reisen wir doch jetzt einfach direkt auf den nächsten Kontinent.
Richtig, genau. Es geht Richtung in die Vereinigten Staaten. Genau, richtig. In unserem Deep Dive besuchen wir ein anderes Land.
Der Deep Dive.
Es geht um Diebstahl.
Richtig. Naja, ja, schon.
Jetzt habe ich das mal aus dem Konzept gebracht. Nein, in der Überschrift. Wir haben ja hier unser Dokument. Und da steht diesmal für den Deep Dive geschrieben, geklaute Tesla-Daten werfen Fragen auf. Also so gesehen haben wir zumindest in der Überschrift den Vorwurf Diebstahl, um den es ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen gehen wird.
Genau, was ist passiert? Genau, das Handelsblatt hat nämlich kürzlich, wenn wir aufnehmen, ist es glaube ich vor 4 oder 5 Tagen gewesen, eine große Artikelserie gestartet, die Tesla-Files nennen sie die, in Anspielung an einige andere Datenlecks aus anderen Bereichen in den vergangenen Jahren. Und das Handelsblatt hat ungefähr 100 Gigabyte an Daten zugespielt bekommen, also das deutsche Handelsblatt, aber halt aus Tesla-Daten. Und diese Daten sollen aus IT-Systemen von Tesla stammen und sind, ja, da sind verschiedenste Dinge drin. Das Handelsblatt hat die Daten auch überprüfen lassen von einer unabhängigen Firma und die sagen auch, das scheint echt zu sein, was sie da zugespielt bekommen haben.
Also und zumindest, sie haben es, entschuldige, so formuliert, es gibt keine Hinweise, dass die Daten eben nicht aus den IT-Systemen von Tesla und deren Umfeld stammen. Sie haben aber nicht explizit gesagt, die Daten kommen wirklich von Tesla direkt oder aus dem direkten Umfeld.
Ist ein richtiger und wichtiger Punkt. Was dafür spricht, dass die Daten von Tesla stammen könnten, ist, dass Tesla sehr dagegen ist, dass man darüber berichtet und vom Handelsblatt auch verlangt hat, dass die Daten gelöscht werden, nachdem man sie ihnen quasi
nochmal zugeschickt hat. Aber mal vorher bitte.
Genau, richtig.
Die Tesla-Kopie noch anfertigt.
Schick uns doch mal, was du da hast und dann lösch das. Das war eigentlich so die Tesla-Aussage. Das Handelsblatt hat das nicht gemacht, denn da drin enthalten sind einmal ungefähr 23.000 Dateien in diesen 100 Gigabyte. Darin enthalten sind, das sind verschiedenste Dateien, unter anderem die privaten Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und von Kundinnen und Kunden. Das ist so gar nicht das Problem. Darum geht's dem Handelsblatt eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass da Privatanschrift und Gehalt irgendwie von Leuten in diesen Daten drinstehen, sondern, und das ist das, was das Handelsblatt auch so interessant findet, sehr viele vertrauliche Dokumente zu den Autopiloten von Tesla.
Der Tesla Autopilot ist einfach das System, was in Teslas verbaut ist, was eben hilft, dass FahrerInnen von PKWs möglichst ohne Steuerung wäre falsch, weil da kommen wir jetzt genau in das Gebiet, was auch diese Spannungszone ist. Tesla verspricht nämlich schon seit mindestens 2016, dass zeitnah Teslas komplett ohne menschliches Eingreifen fahren können. Sprich, du steigst ein und steigst in deinem Zielort aus, kannst zwischendurch schlafen, Kaffee trinken, Fernsehen, was auch immer. Jetzt gibt es aber verschiedene Stufen in dem großen Themenbereich autonomes Fahren, um den es geht. Und da ist es so, dass Tesla, es gibt insgesamt 5 Stufen. Stufe 5 ist quasi das Extrem. Auto fährt von alleine. Mensch sitzt drin. Mensch ist durchaus auch anwesend, aber Mensch muss nicht irgendwie ans Lenkrad greifen oder sonst was machen.
Dann gibt es die Dinge tun. Lesen, spielen.
Genau.
Ja.
Das sind die Autopiloten, die auch mittlerweile bei Tesla verbaut sind. Da kann beispielsweise Lenken kurzfristig übernommen werden, aber die Kontrolle, die bleibt beim Fahrer. Das heißt, der Wagen und auch die Teslas, um die es jetzt geht, die können beschleunigen, die können bremsen. Das ist jetzt für den weiteren Verlauf, über den wir hier sprechen, wichtig. Aber der Fahrer muss trotzdem oder die Fahrerin müssen trotzdem drin sitzen und geben so gesehen nicht die Kontrolle an das Fahrzeug ab. Darunter gibt es übrigens noch die Stufe 1. Das sind so die gängigen Fahrerassistenzsysteme. Ich glaube, Kasper, wir beide kennen sie jetzt persönlich nicht aus unseren Privatautos.
Wir zwei nicht, vielleicht, nein.
Nee, aber bestimmt kennt ihr sie, die uns zuhören. Da kennen sie bestimmt viele Spurhalteassistenten.
Genau, sowas. Ja, Abstandshalter.
Ist mittlerweile also eigentlich in Autos gängig verbaut.
Ja, genau.
Aber bei Tesla wurden eben Daten zu diesen Autos geleakt, wo das mit der Stufe 2 nicht ganz so funktioniert hat, insbesondere beim Bremsen und Beschleunigen. Und genau, diese Dokumente zeigen, welche Gefahrensituationen da unter anderem entstanden sind.
Und zeigen das halt auch sehr detailliert und in vielen Fällen. Und das Handelsblatt hat einige auch dieser Menschen, die damit zu tun hatten oder in diese Fälle verwickelt waren, weil sie zum Beispiel Autobesitzer von Teslas sind, mit denen gesprochen und hat dann so eine Art Protokoll in verschiedenen Kapiteln aufgeteilt, mal so verschiedene Beispiele gezeigt, wo dieser Autopilot oder diese Funktion in ihren verschiedenen Ausbaustufen eben nicht funktioniert und auch durchaus zu tödlichen Unfällen geführt hat, was wir ja auch immer mal wieder in den Medien schon hatten. Und das passt insofern auch ganz gut, weil es in den USA auch schon seit längerem irgendwie Klagen gibt gegen Tesla, weil diese Funktion irgendwie versprochen wurde und nie eingehalten wurde und weil halt auch immer noch ein paar rechtliche Dinge immer noch nicht so ganz klar sind. Wer zahlt denn jetzt für irgendwelche Unfallschäden? Tesla schiebt das oft dann manchmal auch ganz gerne irgendwie den Leuten zu, dass die zum Beispiel abgelenkt waren oder irgendwie am Handy rumgedaddelt haben, wenn irgendwelche Unfälle passiert sind und solche Dinge. Und da geht's halt immer wieder vor Gericht um Probleme. Und in diesen Daten ist halt jetzt mal ungeschönt, das zu sehen, was Tesla intern im System irgendwie zu diesen Unfällen hatte oder hat.
Und was an der Stelle auch noch wichtig ist, Tesla selbst sagt nicht nur, ja, Fahrerinnen, Fahrer waren am Handy oder was auch immer, sondern auch gegenüber den Personen, die möglicherweise gar keinen Unfall in dem Sinne hatten, sondern einfach gemerkt haben, mein Tesla, der hat plötzlich beschleunigt, der hat plötzlich gebremst und sich dementsprechend an den Kundenservice gewendet haben. Auch solche Daten sind enthalten. Und da ist es wohl so, dass Tesla-MitarbeiterInnen zum einen ungern sich schriftlich äußern, sondern lieber telefonisch und das Ganze dann halt auch runtergespielt wird nach dem Motto, nee, das ist gar nicht und kommt ein Update, wird alles besser. Also auch Leute, die proaktiv melden, hier gibt es scheinbar ein Problem, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht, denen wird offensichtlich nicht vernünftig geholfen. Und das Handelsblatt hat auch mit ein paar Fällen gesprochen. Viele gibt es in den USA, aber es gibt eben auch welche in Europa und Asien, über die es in den Dateien Aufschluss gibt.
Und das ist insofern ganz spannend, weil das Handelsblatt zum Beispiel auch, also klar, die haben jetzt nicht den gesamten Datensatz veröffentlicht. Das wäre ja auch insofern problematisch, als da ja unter anderem personenbezogene Daten drin sind oder Gehälter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und die haben einfach schlicht die Öffentlichkeit nicht unbedingt zu interessieren. Aber was man zum Beispiel machen kann, und das verlinken wir dann auch in den Shownotes, das Handelsblatt hat auch eine Webseite eingerichtet, in der man, wenn man zum Beispiel Tesla-Autofahrer ist, oder Autofahrerin, kann man seine eigenen Daten mal eingeben und dann kann man mal gucken, ob man selber in diesem Datensatz irgendwie enthalten ist, ob der eigene Fall damit enthalten ist, und dann kann man auch gerne mit dem Handelsblatt sprechen, weil die sind nämlich auf der Suche nach Leuten, die irgendwie auch betroffen sind und sich mit denen unterhalten können. Wenn man das da eingibt, steht dann aber auch nicht, was in den Daten drin steht, sondern da steht dann nur, da hier, deine Fahrgestellnummer zum Beispiel ist in den Daten enthalten, es gibt einen Fall zu dir, willst du dich mit uns irgendwie mal in Verbindung setzen oder so. So ein ganz kleiner Einschub, bevor wir irgendwie abschließend nochmal zu dieser Fahrassistenzgeschichte kommen und Tesla und so. Ein kleiner Einschub darüber, wieso das Handelsblatt denn darüber berichtet oder wie das Handelsblatt darüber berichtet oder wann Journalistinnen und Journalisten sowas wie solche Datensätze nutzen und veröffentlichen. Denn, du hast es ja eben schon gesagt, Stella, die sind vermutlich geklaut worden, diese Daten. Wer hat die denn Tesla entwendet?
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du sehr viele Fragen aufgeworfen. Lass uns das doch einmal am Beispiel Handelsblatt angucken. Sie haben ja, in Ihrem Bericht, den verlinken wir euch auch in den Shownotes, transparent gemacht, wie das Ganze quasi zustande gekommen ist. Das heißt, Ihnen wurden diese Datensätze zugespielt. Da ist es so, wenn dir als Journalist, als Journalistin Datensätze zugespielt werden, dann schützt du deine Quelle. Sprich, das Handelsblatt hat selbstverständlich nicht veröffentlicht, von wem sie diese Daten haben. Und somit, auch Kaspar und ich, wir wissen nicht, von wem diese Daten
stammen. Und muss das auch nicht preisgeben. Auch Strafverfolgungsbehörden übrigens nicht. Quellenschutz gilt, und die Journalistinnen und Journalisten müssen das niemandem sagen, von wem sie die Daten haben.
Das Handelsblatt hat dann in dem Bericht zum Einstieg auch veröffentlicht, dass eben Tesla, sie haben sich dann an Tesla gewandt, haben eine Anfrage gestellt, also eine Presseanfrage, um eben diese Vorwürfe, also aus diesen Daten ergeben sich ja auch Vorwürfe gegen das Unternehmen, um sie damit zu konfrontieren. Tesla hat darauf dann wohl reagiert, so wie es das Handelsblatt geschrieben hat und eben, wie Kaspar das angesprochen hatte, gesagt, steht alles auch in dem Artikel drin. Ihr könnt die Daten bitte löschen, bitte nicht veröffentlichen und uns schickt ihr die Kopie zu. Und sie vermuten wohl, dass es ein ehemaliger Mitarbeiter, eine ehemalige Mitarbeiterin gewesen sein könnte, die diese Daten aus ihrer Sicht von ihren Systemen gestohlen hat. Deswegen eben dieser Diebstahlvorwurf, Tesla-Sicht, das sind unsere Daten. Es sind ja auch so gesehen interne Daten, es sind private Daten, die da plötzlich anderen zugänglich gemacht worden sind, in dem Fall dem Handelsblatt. Und das Handelsblatt schreibt auch explizit, wir haben uns trotzdem entschieden, diese Daten zu veröffentlichen.
Werbung.
Du hast die Deadline vom Auftraggeber verpasst und nun steht der Schadenersatz ins Haus? Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftpflichtversicherungen, der dich als Freelancerin oder Unternehmerin gegen deine Businessrisiken absichert. Einfach online abschließen und deine Versicherungslösung mit dem Baukastensystem nach Branche, Bedarf und Situation zusammenstellen. Und tritt ein Schadenfall ein, kannst du dich auf die Experten von Hiscox verlassen. Mehr Infos unter www.hiscox.de/t3n.
Werbung Ende.
Und Kaspar, das ist jetzt die Frage, die spiele ich dir zurück. Dieses Spannungsfeld. Warum betont denn das Handelsblatt, dass sie sich eben trotzdem entschieden haben, diese Daten zu veröffentlichen?
Genau, also ich bin kein Jurist, aber, das ist ein berühmter Satz, also erstmal klar ist, dass die Person, die diese Daten von Tesla entwendet hat, mag das jetzt eine ehemalige Mitarbeiterin sein oder nicht, das sei mal dahingestellt, die hat sich tatsächlich natürlich strafbar gemacht, weil die Daten gehören Tesla, die darf man nicht einfach so kopieren, per E-Mail irgendwo hinschicken oder auf dem USB-Stick runterziehen und dann irgendwas damit machen. Das ist schon mal klar. Unabhängig davon ist aber das sogenannte öffentliche Interesse. Also Journalistinnen und Journalisten dürfen auch so Daten, die eigentlich intern sind, dann nehmen, Unternehmen, wenn das öffentliche Interesse überwiegt. Und das tut es meiner Meinung nach und auch der Meinung des Handelsblatts nach in dem Fall, weil es ja ganz klar um diese Autopilotengeschichte geht und weil es darum geht, mit diesen internen Unterlagen einen sehr detaillierten, tiefen Blick zu bekommen, wie diese Tesla-Geschichte gerade eigentlich funktioniert, beziehungsweise wo sie nicht funktioniert und was da im Hintergrund so alles abläuft. Und deswegen hat man sich entschieden, diese Daten zu nehmen und sie zu veröffentlichen. Und wir haben ja eben auch schon gesagt, da sind keine personenbezogenen Daten mit drin. Also es ist jetzt nicht so, dass diese ganzen anderen Files, die da noch so sind, irgendwie ausgewertet werden und jetzt ein Artikel darüber geht, so viel verdient man als Tesla-Mitarbeiter im Schnitt. Darum geht's ja gar nicht, sondern es geht wirklich darum, sich auf diesen Autopiloten zu beschränken. Und meiner Meinung nach, und wie gesagt, auch dem vom Handelsblatt, ist das ein berechtigtes Interesse, darüber dann auch schreiben zu dürfen. Wäre das nicht so, dürfte man ja über nichts mehr schreiben, was irgendwie an Daten abhanden gekommen ist oder ähnliche Dinge.
Und es ist ja auch einfach dieser Sicherheitsaspekt, der da sehr diskutiert wird, mit den Phantombremsungen, mit den plötzlichen Beschleunigungen. Es gab ja Unfälle und von daher ist das öffentliche Interesse da. So, weil natürlich, du möchtest ja möglichst sicher sein, wenn du dich fortbewegst.
Ja, nicht nur als Tesla-Fahrerin. Genau, nicht nur als Tesla-Fahrerin oder Fahrer, sondern auch alle Personen, die am Straßenverkehr teilnehmen, wollen, dass solche Autopiloten sicher sind und funktionieren. Ich möchte nicht bei der nächsten Kreuzung von einem autonomen Fahrzeug überfahren werden. Deswegen ist da ein öffentliches Interesse definitiv da, was diesen Autopiloten betrifft. Ja.
Wir hatten ja in der letzten Woche, das ist ein kleiner Themensprung, hatten Ellie und ich unter anderem gesprochen auch über Roboter, wo es ja auch eben, da ging es eher um den Bereich KI, aber ich finde, da gibt es schon eine Vergleichbarkeit. Auch bei autonomem Fahren gibt es ja diese Horrorszenarien, wo sich plötzlich die Taxiflotten selbstständig machen oder das Auto auf einmal wirklich durchdreht und sonst wohin fährt. Und gerade da ist ja auch eine Angst und eine Sorge da bei Menschen. Und deswegen schlägt das natürlich total verständlicherweise in der Kerbe, weil es dann heißt, hier die Autos, die beschleunigen, die bremsen dann wahnsinnig sollen. Das kann ja auch zu gefährlichen Situationen führen. Also ich finde, bei Beschleunigung hat man immer direkt das Bild eines rasenden Autos im Kopf. Aber da gibt es ja auch Fälle mit Tesla. Da ist so ein Auto plötzlich auf der Autobahn, hat stark abgebremst. Und das ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich.
Eine Vollbremsung tatsächlich richtig gemacht.
Vollbremsung machst, weil was soll denn der Mensch hinter dir machen, der ja auch überhaupt gar keine Gefahr sieht? Du hast sie als Fahrer ja offensichtlich auch nicht gesehen. Also es gab ja auch keine, sondern das Auto bremst einfach aus irgendeinem Grund, den dann keiner erkennen kann zu dem Zeitpunkt. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das ist, um das Thema vielleicht so ein bisschen halb zuzumachen und abzuschließen, das ist auch etwas, was ist so ein bisschen dieses Silicon Valley-Verhalten. Wir probieren erstmal Dinge aus, wir testen erstmal, wir legen einfach mal los und dann wird das irgendwie schon werden. Das mag auch gar nicht so schlimm sein, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, um eine App irgendwie geht oder um meinetwegen Twitter, was ja so ein anderes großes Ding von Elon Musk ist. Aber wenn es um sowas wie autonomes Fahren geht, ist es halt fatal, wenn man quasi in öffentlichen Beta-Test auf allen Straßen in Amerika und in Europa irgendwie durchführt, weil man dann halt eben doch in Kauf nimmt, dass es so zu schweren Unfällen kommt und zu Todesfällen und das halt eben, das zeigen diese Daten auch nochmal wirklich passiert. Und das ist etwas, wo bei mir dann auch das Verständnis irgendwie aufhört für diese Technik. Man muss das irgendwie in einem geschützteren Rahmen erstmal so weit probieren, bis das wirklich funktioniert. Ich bin wirklich nicht dagegen, autonomes Fahren irgendwie voranzutreiben, weil ich glaube, dass wir tatsächlich irgendwann mal Technik so viel besser fahren wird als wir selber, weil Menschen machen nun mal Fehler. Aber bis das soweit ist, weiß ich nicht, ob der Weg ist, den Tesla wählt, und das zeigen auch diese Daten, ob der richtige ist. Abschließend bleibt halt zu sagen, wenn euch das Thema nochmal genauer interessiert und euch auch diese Einzelfälle, wir haben sie jetzt bewusst nicht irgendwie rausgegriffen, schaut euch den Handelsblatt-Artikel dazu an. Wir verlinken euch, wie gesagt, den eigentlichen Artikel von den Kolleginnen und Kollegen, und wir verlinken euch natürlich auch diesen Artikel, wo ihr selber mal nachgucken könnt, ob ihr mit drin seid. Und wir verlinken euch auch die Erklärung vom Handelsblatt, wo sie nochmal genau auflisten, warum sie sich entschieden haben, das zu veröffentlichen für die, die es interessiert. Aber ihr findet das alles in den Shownotes. Ich würde sagen, wir kommen zu einem anderen Verkehrsthema mit unserem Netzfundstück. Es geht aber in die Höhe, in den Himmel.
Das Netzfundstück.
Erstmal, das hast uns diese Woche du mitgebracht, und du möchtest dich in schwindelerregende Höhen begeben und auch so ein bisschen eine Zeitreise rückwärts machen.
Ja, es ist, ich weiß nicht, der wievielte Versuch, ein Verkehrskonzept wieder aufleben zu lassen. Fangen wir mal anders an. Ich weiß nicht, der Name Sergey Brin oder Brian, nee, Brin wahrscheinlich, der hat mir persönlich nichts gesagt, obwohl ich eigentlich so vom Fachmäßig das hätte wissen müssen noch. Das ist einer der Mitgründer von Google. Und der Mann ist inzwischen Milliardär, weil er nach der Gründung von Google auch irgendwie Anteile verkauft hat oder ähnliche Dinge und Geschäftsideen weiterentwickelt und so. Also er hat erstmal ausgesorgt. Und was machen so Milliardäre, wenn sie viel zu tun haben? Und was machen sie die letzten Jahre? Unter anderem natürlich Firmen gründen. Und eine
auch gerne Firmen, die sich in große Höhen begeben.
Genau, und zwar zum Beispiel die Firma LTA, die 2016 gegründet wurde. Und LTA steht für Lighter Than Air, also leichter als Luft. Und damit kommen wir der Sache schon näher, um was es geht und warum wir hier in Ketchup drüber reden. LTA hat nämlich, ich sag mal im Geheimen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit so die letzten Jahre daran gearbeitet, einen Luftschiff-Prototypen zu entwickeln. Und dieser Luftschiff-Prototyp ist tatsächlich auch schon relativ weit fertig und soll auch demnächst abheben. Und wieso ist das ein Netz von Stück? Weil nämlich Bloomberg seit längerem immer mal wieder diesen Weg des Prototypen begleiten durfte und jetzt darüber einen Artikel verfasst hat über diesen Pathfinder One und was so die Ziele und die Möglichkeiten mit diesem Luftschiff sind.
Was sind denn die Ziele und die Möglichkeiten?
LTA, so ganz genau, also der Gründer, Breen gibt keine Interviews darüber, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie schon groß nach außen in die Öffentlichkeit geht, aber natürlich ist es so, dass dieser Prototyp dafür gedacht ist, in Zukunft Fracht zu transportieren, und zwar unter anderem umweltfreundlich, weil so ein Luftschiff an sich ja schon mal schwebt, man braucht dann nur für den Antrieb noch Energie. Und zum Beispiel Vorräte in Gebiete transportieren soll, die zum Beispiel durch Naturkatastrophen irgendwie verwüstet sind, wo man sonst nicht hinkommt, weil ja zum Beispiel mit einem LKW ganz schwierig ist, dann dahin zu kommen. Denkbar wäre aber auch eine Luxusversion für Passagiere, die dann auf eine sehr bequeme Weise irgendwie reisen können. Und dieser Prototyp Pathfinder One ist 122 Meter lang und 20 Meter im Durchmesser und damit tatsächlich auch das größte starre Luftschiff seit 1930.
Könntest du da vielleicht mal irgendwie einen Vergleich angeben?
Ja, 1930, da kommen wir tatsächlich dann in die historische Luftfahrt. LZ-129, das ist die berühmte Hindenburg. Wir haben alle das Hindenburg-Unglück wahrscheinlich vor Augen, wie sie da beim Landen, ich glaube in New York war das, explosionsartig verbrennt. LZ-129 war ungefähr doppelt so groß, wenn man irgendwie sagt, das ist das größte Luftschiff 1930. LTA plant wohl auch, Pathfinder 1 ist jetzt erstmal der Prototyp, plant wohl auch ungefähr doppelt so große Luftschiffe dann in Zukunft bauen zu wollen, wenn man diese Prototypenphase mal überwunden hat.
1930 ist jetzt auch eine Weile her. Und du hast gerade gesagt, nach dem Unglück mit der Hindenburg ging es auch für die Luftschifffahrt deutlich bergab. Es war da nicht mehr ganz so angesagt.
Nein, das war eine weltweit übertragene Katastrophe. Millionen von Menschen haben diese Bilder damals gesehen, wie dieses Luftschiff explodiert und verbrennt. Und dementsprechend war Luftschiffe eigentlich, das Thema war durch, weil es auch nicht ganz kostenunintensiv war, die zu entwickeln und zu bauen. Allerdings war es so, dass zwischendrin nochmal immer wieder Leute versucht haben, das Thema wieder aufleben zu lassen. Unter anderem ein deutsches Projekt, nämlich Cargolifter. Vielleicht sagt das ja noch jemandem was. Das ist eine Firma, die mit einem Luftschiff namens CL-160 tatsächlich als Lastenluftschiff wollten die bauen, das bis zu 160 Tonnen transportieren sollte. Allerdings, das Projekt ist auch gescheitert, nicht durch einen Unfall, sondern durch eine Insolvenz. Man hat es schlicht nicht geschafft, den eigenen Zeitplan und Kostenplan irgendwie einzuhalten. Das Einzige, was von dem Projekt noch übrig ist, ist diese große Luftschiffhalle, in der das Luftschiff parken sollte. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, aber wenn ich den Namen Tropical Island sage, fällt es vielleicht dem einen oder anderen an. Da ist inzwischen ein, nicht Vergnügungspark, sondern ein riesiges Open-Air-Schwimmbad, so mit tropischen Pflanzen und so inzwischen drin in dieser Halle.
Also statt dem Luftschiff gab es dann die Wassererlebniswelt.
Genau, und das ist auch das berühmte Aber, was Ellie jetzt einbringen würde. LTA versucht da etwas, was schon mehrfach gescheitert ist und ist ja noch relativ bedeckt. Also insofern, vielleicht werden wir da nochmal dranbleiben und auch nochmal davon berichten, wenn es dann soweit ist und wenn dieser Prototyp dann auch abhebt. An sich ist die Idee, glaube ich, immer noch charmant, weil inzwischen fliegt es ja auch mit Helium, also nicht brennbar. Also die Explosionsgefahr ist gebannt im Vergleich zu Hindenburg. Und insofern, das sollte schon mal funktionieren. Und wenn sie die anderen technischen Probleme hinkriegen und das effizient hinbekommen, dann könnte das durchaus was sein, was für Fracht und für solche Dinge durchaus eine grüne oder grünere Alternative ist als das Flugzeug.
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Netzfundstück und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt zur guten Nachricht zu kommen.
Die gute Nachricht.
Die fängt erstmal ehrlich gesagt gar nicht so gut an. Das tut mir leid. Es geht nämlich um Reinhard. Jetzt, also, ja, das war natürlich auch eine tolle Anmoderation, ich weiß. Es geht.
Genau, lass doch eine gute Nachricht machen, die klingt erstmal scheiße.
Na, sie wird ja dann noch zumindest besser. Also, es geht um das rassistische Spiel Slavery Simulator. Und in dem Spiel können schwarze Menschen gekauft und gefoltert werden, verkauft werden. Also dieses Spiel beschäftigt sich mit dem Thema Sklavenhandel. Veröffentlicht wurde es von Magnus Games, es war im Google Play Store und dagegen gab es Proteste und zwar vor allen Dingen in Brasilien. Und nach diesen Protesten wurde das Spiel jetzt aus dem Play Store entfernt. Laut BBC wurde es vorher aber mehr als 1000 Mal heruntergeladen und laut dem Guardian, die Leute, die es heruntergeladen haben, können es auch noch immer spielen. Veröffentlicht wurde das Ganze am 20. April. Also mehr als einen Monat später ist es jetzt aus dem Play Store wieder raus.
Genau, das ist die gute Nachricht, dass Google da reagiert hat, um da auch wieder das Aber einzubringen. Eigentlich hätte sowas ja eigentlich gar nicht in diesem Play Store auftauchen dürfen.
Genau.
Man muss aber dazu sagen, dass Google Apps nicht ganz so stark kontrolliert, wie zum Beispiel das in anderen Stores passiert. Also nicht jede App wird da tiefgehend durchleuchtet. Ich finde aber, egal wie gut durchleuchtet wird oder nicht, spätestens bei sowas hätte auffallen müssen, dass das keine gute Idee ist, dass das in den Store kommt. Ja.
Also das Ganze ist jetzt auch nicht damit, dass einfach diese App aus dem Store verschwunden ist, gelöst, sondern die brasilianische Staatsanwaltschaft hat beispielsweise Untersuchungen eingeleitet, wie das Spiel überhaupt in den Play Store kommen konnte. Also genau die Frage, die Kasper eben auch aufgeworfen hat, weil eigentlich ist mit den Richtlinien, die es für den Google Play Store gibt, dieses Spiel natürlich nicht zu vereinbaren. Es ist da aber trotzdem gelandet und auch wenn die Kontrolle vielleicht nicht so ist wie im App Store von Apple vergleichsweise, geht das ja trotzdem nicht. Und sowas muss ja verhindert werden und damit wird sich dann auch dieser Untersuchung, werden sich diese Untersuchung befassen und außerdem, und das finde ich nochmal wichtig, darauf wird auch reagiert, dass es eben nicht nur heißt, schön, ihr habt es jetzt gelöscht und danke und damit ist jetzt gut, sondern hoffentlich haben diese Untersuchungen auch ein Ergebnis, dass daraus auch was entsteht, dass sowas verhindert wird für die Zukunft. Gut, das ist echt toll. Die gute Nachricht hat ja eigentlich immer ein gutes Ende. Jetzt müssen wir das noch drehen. Wir freuen uns, dass ihr bis dahin dran geblieben seid und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch Feedback gebt und uns auch gerne einfach mal eure Meinung zu diesen ganzen Themen, die wir heute hier aufgebracht haben.
Was mich auch interessieren würde, wir versuchen in letzter Zeit immer mal wieder in den Kapitelmarken, also wir haben ja Kapitelmarken, falls ihr das noch nicht entdeckt habt, also ihr könnt einzelne Kapitel ansteuern und auch überspringen, wenn euch ein Thema nicht interessiert. Was wir auch in letzter Zeit versuchen, sind so Cover bei den Kapitelmarken irgendwie so einzubinden, dass man dann in der Podcast-App zu jedem Kapitel auch ein eigenes Cover quasi vom Podcast hat. Also wir haben zum Beispiel vergangene Woche unter anderem diesen Tesla-Bot da mal gezeigt, über den ihr gesprochen habt, damit man auch mal was sieht vor Augen. Da würde mich auch mal interessieren, wenn seht ihr das, interessiert euch das, ist euch das eigentlich egal? Also nicht, dass wir uns da Aufwand machen und ihr so, ja, pff, egal, redet über die Themen, der Rest ist uns nicht so wichtig. Also wenn ihr da eine Meinung habt, schreibt uns auch gerne.
Wir freuen uns, von euch zu hören. Wir packen einfach nochmal die E-Mail, unter der ihr uns erreichen könnt, auch mit in die Shownotes, unter all die Links, die wir versprochen haben.
Gute Idee. Wir verstecken die da drunter.
Bis zur nächsten Woche. Wobei, Kaspar, vielleicht sollten wir schon teasern, da bist du ja wieder nicht da.
Ne, ich bin aber da, also ich schalte mich zu. Also ich schalte mich diesmal wieder zu, aber nicht wie heute aus dem Homeoffice. So viel können wir teasern. Also Ellie und du, ihr werdet aus Hannover berichten, aber ich werde aus Berlin mich zuschalten lassen von der Republika. Ich werde euch ein bisschen erzählen, wie es da so ist. Also wir werden nicht über die Republika in dem Sinne sprechen, wir werden auch wieder normale Themen haben, aber ich werde mich zuschalten vom Gelände aus da an dem Dienstag.
Also nächste Woche sind wir wieder zu dritt am Start, wir freuen uns drauf und dann bis dahin. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.